Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Wir steigen in den heißen WM-Kampf ein. Noch 4 Rennen stehen aus und das, was man in Mexiko am Sonntag gesehen hat, hat die Wende herbeigeführt. Und auf dieses Rennen, auf dieses teils chaotische Rennen, wollen wir natürlich auch in der mittlerweile schon 13. Wheelspin-Ausgabe mal blicken. Und wie Sie es natürlich erstmal gehört, erstmal willkommen, Chantal.
Ja, danke. Hallo an die Zuschauer und die Zuhörer. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, ich freue mich, dass ich auch dabei bin. Danke für die Begrüßung.
Hallo Timo.
Ja, man kann mich auch mal vergessen, kein Problem. Ja, wir blicken auf dieses Rennen und es war zwar von den reinen Ereignissen, also jetzt nicht die Mega-Action-Szenen, also das ist jetzt mit Safety Car und Co., aber es war dennoch spannend. Spannender auf jeden Fall als die Rennen zuvor, würde ich mal sagen. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin erleichtert zu hören, dass du, glaube ich, das erste Mal seit der Sommerpause sagst, es war kein verdammt langweiliges Rennen. Das ist sehr erfreulich.
Das hätte ich dir geschrieben. Das hätte ich dir gestern geschrieben. Ich hätte dann geschrieben, boah, ist das tot langweilig. Nee, fand ich gar nicht. Dafür fand ich so. Quali aber recht langweilig am Samstag, muss ich sagen. Das war jetzt wenig spektakulär, aber dafür ist das Qualifying ja auch nicht unbedingt da. Aber im Rennen, weil, und da zumindest mal war das Qualifying ja schon spannend auch, die Startposition, die unterschiedlicher hätten kaum sein können. Und es sah eigentlich nicht danach aus, als hätte da Max Verstappen so die Mega-Chance und man wurde dann eines Besseren belehrt. Und auf all das wollen wir heute auch mal blicken. Wir blicken natürlich auf die, ja, ich sag mal, auf die Top 5, auf die drei, die da jetzt noch in den WM-Kampf oder sich inmitten im WM-Kampf befinden. Und einer, der die Spitze jetzt übernommen hat, seit Saudi-Arabien wohlgemerkt, aber auch auf Oli Bearman, der ein sensationelles Rennen gefahren ist und sein bislang bestes Karriereergebnis hat rausfahren können. Die WM habe ich schon angesprochen und wir müssen natürlich auch über Lewis Hamilton und Max Verstappen sprechen, die werden ihres Lebens keine besten Freunde mehr. Denn, ja, wie es natürlich so sein soll, ich habe schon teilweise auch bei uns in den Kommentaren gelesen, viele fühlen sich so ein Stück weit an 2021 erinnert. Zumindest mal der eine, der vermeintlich bevorzugt und der andere, der vermeintlich benachteiligt wurde. Und ja, wir müssen auch mal noch auf einen Vorfall blicken, der sich relativ zu Beginn des Rennens ereignet hat und der, ja, wenn es hart auf hart gekommen wäre, Böses hätte auslösen können. Da hätten im schlimmsten Falle 2 Menschen mindestens verletzt sein können, wenn nicht sogar auch mehr. Und mal auch über das Pech von Carlos Sainz, der hat ja wirklich... Ja, was soll man sagen? Ich glaube, da werden die heute ein paar Tränchen kullern vermutlich. Lief nicht ganz so für ihn. Und schön, dass du es mit aufgeschrieben hast. Es war eine ziemlich chaotische Übertragung, so wie man teilweise Situationen geschnitten hat. Da wusste man jetzt nicht, ist es jetzt Replay oder ist man schon wieder im Hier und Jetzt. Und ich freue mich auf den aktuellen Zwischenstand in der Challenge. Also das, also wir haben ein bisschen was zu besprechen, würde ich sagen, oder?
Ja, ich würde auch sagen. Womit fangen wir dann an? Ich glaube, mit dem Gesprächsthema schlechthin an, jetzt diese Woche. Also ja, hast du ja schon angekündigt. Wir haben einen Wechsel an der WM-Tabelle. Auch wenn es ein minimaler Wechsel ist, wenn man es so nennen möchte. Aber Lando Norris ist jetzt auf Platz 1 mit einem Pünktchen Vorsprung vor Oscar Piastri. Das hat er sich auch verdient, sage ich mal, nach der Vorstellung gestern. Eine halbe Minute, also ziemlich genau 30 Sekunden Vorsprung. Das ist natürlich, das ist eine Bank. Also das ist ordentlich. Ja, Piastri ist auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Das ist ja Schadensbegrenzung gewesen, wenn man es so nennen mag. Ja, Dementsprechend hat Norris dann jetzt die Führung übernommen vor Piastri und Verstappen ist jetzt, glaube ich, noch 36 Punkte hinter Piastri. Konnte natürlich
hinter,
auf Platz 3.
Hinter Lando Norris.
Hinter Lando Norris, ja, Gewohnheit jetzt, gell? Ich war jetzt die ganze Zeit so an Piastri vorne gewöhnt. Nee, hinter Norris, ja, wir konnten ein paar Punkte auf Piastri gut machen. Deswegen habe ich mich da jetzt auch so verhaspelt, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und ja, es wird spannend, aber ich weiß nicht. Wo sagst du, liegt das Momentum jetzt? Also, meinst du, der Piastri, der rafft sich jetzt nochmal bis Brasilien? Meinst du, da kommt jetzt endlich mal der, okay, so nicht, Moment, oder ist das jetzt so?
Er hat ja gestern, wie ich finde, am Sonntag ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben,
ja,
wo er ja auch darüber
gesehen.
Gesprochen hat, dass er einen neuen Fahrstil ich sag mal, ausprobieren musste. Er musste einen neuen Fahrstil anwenden, den er bisher offenbar so noch nicht angewandt hatte. Hat ja auch gesprochen, dass da Lando Norris wohl besser damit zurechtkommt mit diesem neuen Fahrstil. Er scheinbar schlechter. Aber es gibt ihm alles noch so viel Rätsel auf. Vorbei, was mich halt eben so auch wundert, wie Piastri ja auch meinte, sei am Auto auch nichts verändert worden. Demzufolge frage ich mich, wie kommt es jetzt, dass man einen völlig neuen Fahrstil verwenden muss? Und ich finde das alles, muss ich sagen, schon sehr suspekt, dass jetzt auf einmal Norris so stark wird und Piastri wie, ich sag mal, wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr irgendwo. Also ich finde, er hat rapide nachgelassen. Er hat zwar ein gutes Manöver gezeigt gegen George Russell, wo er dann wirklich reingehalten hat, was schon auch sehr mutig war.
Ja.
Also das hätte, wenn Russell da nicht mitgespielt hätte, durchaus zu einem Crash führen können. Und dann hätte er eben, wäre er am Ende nicht auf P5, sondern zumindest mal jenseits der Punkte gelandet. Also er traut sich schon was. Also er scheint nicht gehemmt zu sein, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wobei jetzt Mexiko eben auch keine Strecke war, die so zum Überholen einlädt. Rankommen ist das eine, überholen das andere. Das war ja auch so ein bisschen das Problem. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie merkwürdig. Eigentlich kann man sagen, für meine Begriffe, seit Baku, wo er da zweimal in die Wand gedonnert ist, hat sich irgendwas verändert.
Ja, das haben wir viele die Vermutung, das ist ja natürlich jetzt keine festgestellte Tatsache, dass irgendwas an dem Auto kaputt gegangen ist, was schlichtweg übersehen wurde, dass ihm jetzt diesen Nachteil verschafft. Ich glaube das nicht. Das ist, wie gesagt, das ist auch nichts Bestätigtes, das ist einfach Spekulation in den sozialen Medien. Genauso wie, dass sein Auto aktiv sabotiert wird. Ist ja auch so eine der Gerüchte, wo ich mir auch denke, ja, warum sollte man sich da jetzt selber so, warum sollte man das machen? Ich sehe da keinen Grund für. Ja,
wir hatten darüber schon gesprochen, Chantal. Dass,
ja, aber...
Also ich sag mal so, es sind ja nicht einfach nur Fans, die diese Vermutung anstreben oder anstellen. Denken wir mal an die Aussagen von Bernie Ecclestone, der hatte das ja auch mal so in den Raum geworfen, dass da Lando Norris in irgendeiner Form bevorzugt wird. Da ist er ja auch mit konfrontiert worden, Norris, hat das ja von sich gewiesen. Aber ich weiß nicht, überleg mal. Zwar kann man jetzt sagen, okay, bis auf einen Punkt, oder vielmehr, ein Punkt führt jetzt Lando Norris. Aber wenn man mal überlegt, wie groß der Vorsprung eigentlich war und alleine vor Mexiko war er immerhin noch 14 Punkte und jetzt ist er 15 Punkte losgeworden dadurch und jetzt führt er nicht mehr und das alles innerhalb wirklich von ein paar Rennen, also da ist schon gehörig viel schief gelaufen.
Ich schreite nicht ab, dass nichts falsch gelaufen ist. Irgendwas muss ja falsch laufen, sonst wären wir ja jetzt nicht in dieser Situation. Aber ich weiß es nicht. Also man muss natürlich auch den Faktor noch betrachten, dass Piastri im letzten Jahr auch schon in Singapur und in Austin und in Mexiko Probleme hatte. Das sind ja Strecken mit wenig Grip und da hat er letztes Jahr, ist er glaube ich in Mexiko auch nur auf P8 gefahren. Also ist jetzt auch nicht seine Lieblingsstrecke, das muss man auch dazu sagen. Das kommt da noch mit rein. Aber ein Weltmeister, das gilt aber auch für Norris und das gilt auch für einen Verstappen, der muss halt auf allen Strecken funktionieren. Weil sonst wird es halt nichts. Vor allem jetzt in der Situation nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob es jetzt dann vielleicht Richtung Brasilien besser wird. Ich meine, Singapur war ja jetzt auch kein Desaster bei Piastri. Das war ja hat das gemacht, was ging, sagen wir mal so, gell? Nach der Divebomb von Norris. Dann hat sie halt jetzt diese zwei Strecken, die ihm halt historisch nicht gut liegen. Also das war ja, wie gesagt, letzte Male schon so. Dass er dann sich vielleicht jetzt ab Brasilien dann nochmal ein bisschen fängt, auch wenn das auch nicht seine Lieblingsstrecke ist. Aber ich sag mal, ich glaube, die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Ich sehe aber das Momentum klar auf der Seite von Norris und Verstappen und nicht auf ihm. Wobei ich die Chancen von Verstappen auch stark hinterfrage, weil es sind halt noch 36 Punkte. Und es wird schwer, wenn jetzt, sage ich mal, so weitergeht, wie es jetzt an diesem Wochenende war. Wenn er halt nur marginal Punkte gut machen kann, dann wird es halt schwierig. Weil du hast nur vier Rennen.
Genau, aus eigener Kraft schafft das derzeit noch nicht.
Ja.
Da muss eben Papaya noch ein bisschen in die Karten spielen.
Genau.
Aber wenn man mal überlegt, das waren mal 104 Punkte, der Rückstand Verstappen auf Piastri. Einiges, ja. 104 Punkte.
Ja, und jetzt sind es 35.
Und jetzt sind es nur noch 36 Punkte sind es jetzt.
Ja, nee, auf Norris sind es doch 36.
Ja, genau. Ja, aber der Maßstab ist ja auch Lando Norris. Ja. Piastri ist da ja erstmal uninteressant, sondern wirklich, wenn es ja um die WM geht, sind 36 Punkte und vier Rennen. Und ich sag mal, diese Uneinigkeit bei Papaya, Helmut Marko hofft ja auch, dass, wie er gestern nach dem Rennen bei Sky so am Sonntag erwähnte, dass sie weiterhin ihre Papaya-Regeln anwenden. Das war so richtig ein kleiner hämischer Konter, so ein bisschen Sarkasmus mit eingebaut. Man hofft natürlich darauf, aber ich sag mal, jetzt überlegt mal, bei vier Rennen, jetzt lass beim nächsten Rennen zum Beispiel mal Norris ausfallen, eine Nullnummer. Und Piastri tut sich weiter schwer. Verstappen aber hingegen gewinnt. So, und dann sind 25 Punkte aufgeholt und dann sind es nur noch 11 und dann kann er es aus eigener Kraft schaffen.
Natürlich.
Also, ja. Ne, also ich sag mal, es wäre was anderes, wenn wir jetzt noch zwei Rennen hätten. Dann wäre es wirklich richtig schwierig.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal guckt, die letzten Rennen, klar, man muss jetzt Mexiko außen vor lassen, da konnte er jetzt nicht viele Punkte abknappern, wobei im Endeffekt es eigentlich noch ein richtig gutes Ergebnis war mit P3. Also gemessen daran, was man Freitag, Samstag gesehen hat und auch vielleicht der erste Stint im Rennen, dann schien es eigentlich nicht so wahrscheinlich zu sein,
dass er
das Podium schafft. Ja, auf jeden Fall genial gemacht. Das war auch seine einzige Chance, mit dem Einstopper durchs Rennen zu gehen, während die anderen auf zwei Stops setzten. Ansonsten, wenn auch er auf zwei Stops gesetzt hätte, dann wäre es nichts geworden mit Podium. Aber er hat natürlich auch noch Glück gehabt, da sprechen wir ja nachher noch drüber, dass er von der Rennleitung nicht bestraft wurde. Ich glaube, also man hat es ja an Lewis Hamilton ja auch gesehen, wenn eben Max Verstappen für das gleiche Vergehen eben auch diese 10 Sekunden kassiert hätte, dann wäre es nochmal völlig anders ausgegangen. Aber das ist ja gleich nochmal so ein separates Thema. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich. Und vor allem, er hat diesen Hunger. Also er sieht ja selber auch, Piastri, der ist in seiner, hat so eine Formschwäche. Bei Lando Norris, da weiß er natürlich auch, der ist mal so. Also der ist jetzt gestern oder am Sonntag natürlich richtig bärenstark gefahren. Also da kam keiner an ihn ran. Das kann man wirklich unstreitig sagen. Hochverdienter Sieg, also wirklich sensationell gemacht. Aber Lando Norris kann eben auch anders. Und jetzt ist er wieder in der Position, wo er die WM führt. Wer sagt denn, dass er nicht wieder in diese Gedankenspirale kommt und dass da er den Druck wieder spürt? Also da haben wir von ihm in diesem Jahr schon viel zu viele Bilder gesehen, als dass man jetzt sagen könnte, der ist jetzt so gefestigt und der zieht das jetzt eiskalt die letzten vier Rennen da durch und da kommt keiner mehr ran. Also das sehe ich nicht.
Ja, ich bin da auch ein wenig besorgt, weil bei ihm halt diese mentale Schwankungen sind halt da. Ich hoffe, für ihn wünsche ich mir einfach, dass das jetzt klappt. Weil ich glaube, wenn es jetzt wieder scheitert, ich meine, er war letztes Jahr schon in einer ähnlichen Position. Er hat sich rangeknabbert und dann auf einmal war halt vorbei. Ne? Wenn es jetzt wieder Brasilien zum Beispiel, wieder dieser Wendepunkt sein sollte, wie es ja im letzten Jahr auch war, dann tut es mir auch einfach leid. Also das wäre einfach schade und ich glaube, das macht auch viel mit dir, wenn du zweimal, sage ich, so krass an der WM schnuppern kannst und sie dir dann wieder von den Händen gerissen wird. Und deswegen, vor allem für seine mentale Gesundheit, wünsche ich mir, dass jetzt alles gut geht. Weil er ist halt doch einfach mit einer der schnellsten Fahrer im Feld. Das kann man halt nicht abstreiten. Er ist ein schneller Fahrer. Er hat auch ein schnelles Auto, keine Frage. Aber ja, ich weiß, ich fände es einfach schön. Aber muss man jetzt mal abwarten. Das muss er sich halt auch jetzt verdienen, gell?
Ja. Mein Votum ist klar auf Max Verstappen. Also wenn ich Geld wetten müsste, ich würde es auf Max Verstappen setzen, tatsächlich. Also ich glaube, hängt natürlich davon ab, wie er in Brasilien formt. Also das hat er selber auch gesagt, es muss bis zum Ende alles perfekt passen. Jetzt hat er so eine kleine Delle eben jetzt durch Mexiko, aber er ist richtig hungrig. Und er sieht natürlich auch, okay, ich bin zwar nur Dritter geworden, habe aber trotzdem immerhin 4 Punkte vom Vorsprung, ne, gemessen vom insgesamt oder vom Gesamtrückstand, 4 Punkte abgeknabbert. Also 36 Zähler und das kann schnell gehen. Und dass McLaren ausfallen kann, technischer Natur oder eben vor allem auch durch einen Crash, man hat es in diesem Jahr schon des Öfteren gesehen, Lando Norris, der das Rennen dann in den Sand gesetzt hat, glaube ich, Kanada müsste es gewesen sein.
Ja.
Gut, das war natürlich auch wieder mit Piastri so, dieser Zweikampf, das kann wieder passieren. Oder es kann passieren wie Piastri in Baku, dass er dann zweimal in die Wand donnert, aber eben dann vor allem auch im Rennen in die Wand donnert. Also es kann schon im Qualifying schief gehen. Und je nachdem, wir wissen nicht, wie es Wetter wird. Jetzt lass es regnen. Brasilien ist dafür natürlich auch gut bekannt.
Dann ist es Maxes Spielplatz. Ja.
Ich glaube, Ocon müsste es mal gewesen sein, der ja mal eine Pole da geholt hat, damals im Haas müsste es gewesen sein.
Also nee, Ocon ist letztes Jahr mit dem Alpine auf das Podium gefahren, mit Pierre Gasly zusammen in Brasilien.
Oder war es Magnussen? Nee, war es, glaube ich, Magnussen einst
mal. Magnussen hat mal die Pole geholt im Haas, ja. 2022.
Aber war das Brasilien? Das war glaube ich, Brasilien.
Ja,
genau, bist noch richtig in Erinnerung. Ich habe nur noch so einen Haas in Erinnerung. So, also ne, es kann alles durcheinander wirbeln und wenn es da mal in Brasilien in Sao Paulo regnet, dann kannst du mal schön die Garage zumachen. Also da ist alles möglich. Also ich glaube, wenn es noch 2 Rennen wären, würde ich sehr, sehr skeptisch sehen. Da bräuchte man sehr, sehr viel Glück. Aber so, dass es jetzt noch 4 sind, Halleluja, ich freue mich.
Ja, und ich glaube, das ist das Schöne daran. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt eine halbe Stunde über alle möglichen Szenarien philosophieren, was noch passieren könnte, in welcher Form, ist ja genau das Schöne. Es ist gerade so unberechenbar und am Ende vom Tag könnte in Abu Dhabi jeder von den 3 ganz oben auf dem Treppchen stehen. Und ich finde, das ist total aufregend, ist total schön. Und wenn es sich schon in Katar entscheidet, dann ist auch gut, dann hat man trotzdem einen spannenden Kampf. Aber ja, ich gehe davon aus, dass wir das mit nach Abu Dhabi nehmen und das wäre natürlich der Wahnsinn. Und ich glaube, damit würde ich das Thema auch abschließen. Es ist spannend, es bleibt spannend und ich kann es kaum erwarten, bis Brasilien vor der Tür steht. Also ich freue mich schon, meine Lieblingsstrecke.
Aber so eine Woche Pause tut auch mal ganz gut und dann steigt natürlich die Vorfreude noch ein bisschen mehr. Also von dem her, das kommende Wochenende ist erstmal frei, das ist auch schön, nach 2 Wochenenden in Folge. Und wir haben ja diesen großen Showdown ja noch. Da kommen ja 3 Rennen dann noch in einem Zug nach Brasilien, dann nochmal eine Woche Pause. Und dann gibt's den letzten, Tripleheader und dann gibt's keine Ausreden mehr und dann wird voll durchgezogen. Aber lass uns doch mal über Olli Bärmann sprechen. Ich mag den Jungen, muss ich sagen. Ich finde ihn so dufte.
Dufte, schönes Wort.
Ja, er ist zwar so ein bisschen ja der Rowdy, also gemessen an seinem Strafpunktekonto.
Bad Boy, ja.
Aber er sieht ja nicht aus wie ein Bad Boy. Also das ist weit davon entfernt. Und knapp am Podium vorbei. Es wär natürlich auch irgendwie, ich sag mal, kurios gewesen, wenn er wirklich so aufs Podium geschafft hätte, weil dann hätten wir den 3. Rookie in diesem Jahr auf dem Podium gehabt.
Es wäre schön gewesen,
Antonelli und Hatscher, wenn es dann Bärmann auch noch geschafft hätte. Ich weiß nicht, wer sich mehr gefreut hat, Olli oder eher sein Vater, der ist ja ausgerastet da drin. Schon allein da nach dem Überholmanöver gegen Tsunoda, da ist er ja, hat er ja richtig den hier gemacht. So, und am Ende dann hat man das Gefühl gehabt, so jetzt zerlegt er jeden Einzelnen in der Haasbox da. Und dann auch noch diese Umarmung mit Aya Komatsu, dann hat man noch gesehen am Kommandostand. Also ich glaube, der ist ja richtig aus sich herausgekommen. Also ich muss sagen, sensationell und vor allem auch für Haas wichtig, weil die waren ja schon gerade mal in der Konstrukteurs-WM auf Rang 9. Also da jetzt, hatte ich so das Gefühl, die bleiben da auf Rang 9. Aber jetzt haben sie sogar eine Chance auf P7.
Die sind auf
P6.
Ja. Die sind jetzt
auf P7.
Die sind auf 8.
Auf 8. Sauber ist auf 9 gerutscht, Alpine ist auf 10. Racing Bulls ist auf 6.
Oh, da habe ich mich verlesen. Hoppla. Aber ja, ich fand es auch sehr erfrischend. Ich hätte sehr, sehr gerne ein Berman-Podium gesehen und ich hätte das cool gefunden. Vor allem, weil es auch das erste Haas-Podium gewesen wäre. Das muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen. Und ja, was du schon sagst, mit David Berman heißt er ja, sein Vater. Ich freue mich immer, wenn er eingeblendet wird. Ich finde den so unterhaltsam. Ich weiß noch, letztes Jahr in Saudi-Arabien war es ja, wo Berman Carlos Sainz ersetzt hat. Da ist er ja auch Ferrari. Abgegangen in der Garage, im Ferrari damals, ja. Und ich finde, bei ihm wirkt es halt nochmal, der ist ja, das muss man ja einfach mal sagen, ne, das ist ja auch ein sehr muskulöser Mann, gell? Und wenn der sich da so freut und dann, ich finde es total lustig und die Freude war ja wirklich riesig in der ganzen Familie. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als Berman dann im Media Pen gestanden hat und sein Interview gegeben hat, standen dann der Vater und die Freundin, standen praktisch außerhalb. Und die Freundin, die stand da, während er sein Interview am Geben war, Tränen überlaufen, die war total fix und alle. Und dann kriegt der Berman auch noch Tränen in die Augen, weil die so am Weinen war. Das war, da hat der Vater sie dann in den Arm genommen. Also das war, ich glaube, die sind alle abends zusammen feiern gegangen. Also da war ich wirklich alle gesehen, dabei.
Ich habe nur eins gesehen, das hat er ja selber auch, das hat das Haas-Team vielmehr auf Instagram geteilt, wo er dann, wir haben das auch in der Sendung gezeigt, wo es dann diese herzliche Umarmung gab mit seiner Freundin und
das war danach dann, ja, nach dem Interview.
Ja, aber er hat es wirklich auf jeden Fall verdient. Von Ayao Tomatsu, das war fahrerisch auf dem Niveau der Top-Teams. Ich habe, glaube ich, letzte Woche war es, hatten wir ja über Ferrari und auch über Lewis Hamilton gesprochen. Da habe ich ja, glaube ich, mal so in den Raum geworfen, den sehe ich eines Tages mal bei Ferrari. Und ich finde, er hat auch die Qualitäten, der traut sich was. Der ist schon, klar, das geht mal gut, also hat man jetzt in Mexiko gesehen, kann auch mal schief gehen. Das sieht man anhand seines Strafpunktekontos, dass da nicht immer alles so reibungslos funktioniert. Aber er hat, glaube ich, gute Qualitäten und er ist ja noch relativ jung.
19, glaube ich, oder 20, ja.
Ja, auch noch so relativ jung und ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für meine Begriffe, zumal er ja auch im Ferrari ja schon saß, das hast du schon angesprochen.
Ist ja Ferrari also, Junior gewesen, ja.
Genau, und hat ja eben Carlos Sainz vertreten und hat es ja auch wirklich super gemanagt, ist in die Punkte reingefahren. Also hat jetzt auch nicht irgendwie so diese große Scheu, so nach dem Motto, oh Gott, ich sitze im Ferrari und oh Gott, ob ich das schaffe, hat er auch souverän, ne, gefahren. Also für mich ist Olli Berman wirklich mal ein zukünftiger Ferrari-Pilot.
Durchaus. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Weg, der auch bewusst so gewählt wurde, ne? Jetzt bei Haas ein bisschen Aufbauarbeit leisten und dann in Zukunft bei Ferrari. Ich glaube, das war auch alles so gewollt und ich glaube, da hat man auch mal zwischen Haas und Ferrari drüber gesprochen, so, baut ihr mal auf, wir holen dann.
Ja, aber den lässt man so schnell nicht gehen bei Haas. Das kann, also nicht wie bei Red Bull und Racing Bulls, dass man nach einem Jahr sagt, oh, holen wir oder heben wir den Fahrer rüberwachsen lassen. Der wird dann noch ein, zwei Jahre, glaube ich, fahren.
Wird er auch, weil ja auch in den nächsten ein, zwei Jahre vermutlich die Sitze bei Ferrari erstmal ausgebucht sind. Kann man mal von ausgehen.
Für nächstes Jahr ja, für übernächstes Jahr definitiv. Das glaube ich.
Da ist nochmal alles offen. Aber ja, vorerst sage ich mal, ja, vorerst nicht, aber ja, ich finde es eine starke Leistung. Ich meine, er hat in einem Haas zwei Mercedes hinter sich gehalten. Er konnte den bei Druck, Max Verstappen, dem Druck auch, ne? Ja, er konnte ja bei Max Verstappen auch mitstinken, nur dass Verstappen dann am Ende den strategischen Vorteil hatte. Wäre Max eine Zwei-Stopp-Strategie gefahren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nämlich Berman auf Podium gehabt hätten. Aber gut, ne? Man kann halt auch mit Strategie gewinnen, sei es ihm gegönnt. Aber nee, P4 top und
damit vielleicht nächstes Mal auch etwas mit dem Podium. Aber damit ist ihm etwas gelungen, wofür Nico Hülkenberg ein bisschen länger gebraucht hat. Platz 4, das war ja auch sein höchstes Ergebnis bei Haas. Und das hat, glaube ich, das Nico im zweiten Haas-Jahr erst erzielt und Olli Berman jetzt in seinem ersten Haas-Jahr, in seinem ersten vollen Haas-Jahr. Gut. Und von dem her, ja, also mir macht der Junge Spaß, muss ich sagen, und wirkt für mich sympathisch. Also von dem her... Ja, doch, also da ist auf jeden Fall die Freude groß, von ihm da noch mehr zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man noch dazu sagen, dass 2023 war ja Haas in diesem Übergangsjahr. Nee, war es nicht. Ja, aber 2023 war das Auto ja auch noch ein Desaster. Das muss man auch noch dazu sagen. Ich glaube, der Haas ist jetzt ein bisschen kompletteres Auto, als es 2023 der Fall war. Nichtsdestotrotz, Top-Leistung von Bearman braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Also verdienter Fahrer
des Tages. Und was man auch noch sagen muss, was genau richtig, was man auch noch sagen muss, er hat vor allem Ocon richtig im Griff. Also punktetechnisch, glaube ich, auf jeden Fall müsste ihn jetzt ja eingefangen haben.
2 Punkte ist Bearman vor Ocon.
Aber wenn man sich die Statistik der letzten Rennen anschaut, also da ist er für meine Begriffe deutlich stärker als Ocon.
Ja.
Der hat zwar auch nochmal Punkte geholt hat mit P9 Zweizähler. Also fürs Haas-Team war es ein gutes Wochenende oder ein sehr gutes Wochenende. Hat man 14 Punkte insgesamt geholt. Und von dem her wichtig für die Konstrukteurs-WM, weil gerade Haas ist natürlich darauf angewiesen, weil jeder Rang unterscheidet natürlich oder entscheidet über Millionenbeträge. Und da hat jetzt Olli Bearman vermutlich eine Menge dazu beigetragen und wird bei Aya Komatsu und Jean Haas ganz oben und vor allem auch jetzt im Handy in der Favoritenrolle eingetragen sein. Also da ist er dann nicht mehr nur irgend so ein Kontakt, sondern er ist schon favorisiert. So nach dem Motto, Junge, wenn was ist, bin jederzeit für dich da. Wir wollen ja, dass du weiter so ablieferst.
Ja, nee, gut. Ja, kann man, glaube ich, so abrunden. Gutes Wochenende für Haas, ein noch besseres Wochenende für Bearman. Und ja, schön zu sehen, dass dann doch von den zahlreichen Rookies ein paar wirklich ein gesundes Maß an Potenzial mitbringen.
Wobei ich eins noch sagen muss, wenn wir schon gerade von Rookie sprechen, weil es nicht mit drauf ist, ich muss sagen, mir hat auch Antonelli gut gefallen. So diese Szene zwischen Russell und Antonelli, wo Russell ja die ganze Zeit gejammert hat ohne Ende, dass er ja so viel schneller ist und wollte ja auf Gedeih und Verderb an Antonelli vorbei. Und das zog sich ja 3-4 Runden hin, bis es dann mal die Anweisung vom Team gab, Swap Positions. Und so arg viel schneller war dann Russell gar nicht, aber ich fand dann lustig dann am Ende, als dann Piastri Russell überholt hat, kam dann zack der Funkspruch von Antonelli, so nach dem Motto, jetzt können wir ja die Position wieder tauschen, ne? Also der kleine in Anführungsstrichen, der holt sich schon das zurück, wo er glaubt, wo er den Anspruch auch drauf hat. So, er hat das nicht vergessen, nicht so stehen lassen, sondern so, okay, hat's nicht funktioniert. Also dann gibt man schön die Position wieder her. Und für Russell, ne, weil der ja noch von Podium sprach, am Ende P7, ich glaube, einen allzu großen Gefallen hat, dass ich mit dieser ganzen Funkerei da im Rennen auch nicht. Aber wie gesagt, der kurze Satz zu Antonelli, mir hat ihn gut gefallen, dass er da einfach auch sagt, so pass mal auf, meine Position, die will ich wieder haben.
Nee, klar, ist ja auch sein gutes Recht. Ich glaube, in dem Moment haben halt alle an die Ferrari-Situation vor ein paar Rennen gedacht, wo Hamilton eben den Platz nicht zurückgegeben hat. Wobei ich aber auch sagen muss, Russell hat ja selber angeboten vor dem Tausch, hat er gesagt, gut, wenn ich es nicht schaffe, dann gebe ich die Position zurück. Ich glaube, das hätte
er... kann nicht viel.
Ach nee, ja. Beim Russell glaube ich schon, dass er das gemacht hätte. Also, er ist eine kleine Meckerliese, ja, okay, aber ich glaube nicht, dass er da jetzt intern einen riesen Streit anfängt wegen sowas. Also, damit, wie gesagt, hast du gerade schon gesagt, tut sich ja keiner einen Gefallen am Ende vom Tag und vor allem er nicht. Also,
aber brauche ich diesen Sarkasmus so nach dem Motto, weil er ja auch gefunkt hat, ich habe McLaren hinter mir, soll ich den auch noch vorbeilassen? Ich finde, das sind so Sachen irgendwie...
Ja,
hätte sie sparen können für meine Begriffe.
Ja, ich meine, es war unterhaltsam.
Ja, es hätte gerne noch ein bisschen weitergehen können. Also hat ja gefunden, was das Zeug hält. So, aber lass uns doch mal über Verstappen und Hamilton, dass die zwei, die ihres Lebens keine besten Freunde mehr werden.
Ja, das werden sie nicht. Das hätte mich aber auch überrascht, wenn dieser Tag irgendwann kommen würde. Ja, die ersten Runden und die Hamilton-Strafe. Was soll ich sagen? Ich fand die ersten zwei Runden unfassbar verwirrend. Das war natürlich auch der Übertragung geschuldet, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich bin überhaupt nicht mitgekommen. Ich war so, was passiert hier gerade? Dann bin ich mit den Ferraris irgendwie durcheinander gekommen, weil ich nicht mitbekommen habe, dass der Hamilton zwischenzeitlich mal vorm Leclerc gewesen ist, aber dann irgendwie wieder der Leclerc auf einmal vorm Hamilton war, weil er irgendwie quer über das Gras gefahren ist.
Und Leclerc hat auch mal ganz kurz geführt.
Ja, er hat mal ganz kurz vorne geschnuppert. Ja, also das war ja ein totales Chaos. Die sind ja da gefühlt mit 4 Autos nebeneinander in die Kurve gefahren. Ja, es war sehr verwirrend. Und ja, Hamilton und Verstappen machen da in dem Fall dennoch die größten Schlagzeilen, wenn man es so nennen mag. Nachdem dann Leclerc, der tatsächlich auch die Wiese gemäht hat, bevor er sich wieder vor Hamilton eingereiht hat, dann mal ein bisschen davongefahren ist, sind Hamilton und Verstappen sich dann nämlich in die Quere gekommen. Wir haben sich auch leicht berührt, ne? Wir haben ja in der ersten Kurve, wo die beiden zusammen rein sind, gab es eine leichte Berührung und Hamilton wurde ein bisschen vom Track gedrückt, aber war jetzt nichts Schlimmeres, weil Verstappen in der Kurve halt auch einfach vor Hamilton war, ja. Der Apex hat ihm gehört. Und in der zweiten Kurve haben die beiden dann die Kurve allerdings nicht bekommen. Hamilton ist dann einmal quer über die Wiese geschossen. Da ist eigentlich ein Notausgang, den er nicht genommen hat. Er hat komplett abgekürzt und der Verstappen, der ist zwar auch von der Strecke ab, aber der hat sich wieder da eingereiht, wo er hingehört und er hat sich halt keinen Vorteil davon verschafft. Und das ist halt das, was Hamilton gemacht hat. Anstatt dass Hamilton den Notausgang genommen hat, ist er einmal quer über die Wiese, hat sich dann praktisch vor Verstappen und dem Pulk, der noch hinter ihm waren, da waren ja noch 3-4 Autos direkt hinter Verstappen in dem Moment, hat er sich dann halt eingereiht und war dann auch ein gutes Stück vor ihm. Also ich glaube, Verstappen war dann sogar aus dem DRS eine Zeit, weil Hamilton halt doch ein gutes Stück vor ihm sich wieder eingeschert hat. Und ja, dann kam halt die Investigation von wegen leaving the track and gaining an advantage. Und ja, Hamilton hat dann die 10 Sekunden dafür bekommen. Ein Verstappen allerdings nicht. Und dann ging natürlich die Diskussion los. Ach, Stewart-Konsistenz, ach, Verstappen kriegt mal wieder sein Glück, ach, der Golden Boy wird mal wieder bevorzugt. Hamilton war natürlich nicht glücklich damit, Vasseur war auch nicht glücklich damit. Die FIA hat es dann aber auch noch begründet am Ende mit dem Argument, dass Hamilton halt seine Position beinhaltet, hat er keinen Nachteil davon bekommen, dass er übers Gras musste, hat sich damit eigentlich eher einen Vorteil verschafft und sowohl Leclerc als auch Verstappen haben halt, sie haben keinen Vorteil davon erlangt und deswegen wurden beide nicht bestraft, obwohl beide theoretisch gesehen auch über die Wiese abgekürzt haben. Das ist so die Story davon. Was halt schade ist, weil damit hat Hamilton sich sein mögliches erstes Ferrari-Podium nämlich komplett versaut und ist auf P8 ins Ziel gekommen. Was, ja, selber schuld, muss man leider so sagen.
Ja, ich weiß aber nicht, ob er es geschafft hätte, am Ende wirklich aufs Podium zu kommen. Ich glaube, Verstappen hätte da auch nicht schon Druck gemacht. Ja. Also das wäre immer noch zweifelhaft gewesen. Vor allem, sprechen wir auch noch drüber vielleicht, wenn die VSC-Phase, also das Virtual Safety Car am Ende nicht noch, sprechen wir noch drüber, nicht gekommen wäre, dann wäre Verstappen Zweiter geworden. Definitiv sowas von safe.
Gehe ich auch von aus.
Deswegen zweifle ich stark an, ob Hamilton es überhaupt aufs Podium geschafft hätte. Weil was wir selber sprach ja auch nur von P4 und nicht vom Podium an sich. Aber zumindest mal, ja, es war realistischer, greifbarer als danach natürlich. Und damit vor allem hat er jetzt den alleinigen Negativrekord von schon mal 20 Rennen ohne ein Ferrari-Podium. Und das hat noch kein anderer Ferrari-Fahrer vor ihm geschafft, eben so lange nicht aufs Podium zu kommen. Und das wird mir schon mal zu denken geben. Felix Görner, RTL-Reporter, hat in seiner Kolumne bei sport.de geschrieben, oder er sprach von einem 50-Millionen-Dollar Missverständnis. Also hat auch nochmal den Fokus drauf, oder den Finger in die Wunde reingehalten, aber kräftig. Das ist jetzt wieder die andere Diskussion so, die man wieder führen kann, auch jetzt nach diesem Wochenende. Aber was natürlich man gut beobachten konnte, eben diese ganzen Kommentare über Social Media, du hast ja schon mal ein bisschen angefangen. Ja. Viele fühlten sich an 2021 erinnert. Es ist immer so ein bisschen leicht, ne? Zumal ja Verstappen zweimal keine Strafe bekommt, das muss man noch dazu sagen. Es gab ja zwei Vorfälle, eben auch noch das in der ersten Runde, wo ihn ja auch die Ferrari so ein bisschen rausgedrückt haben, er sich da verbremst hat und er dann auch erstmal so übers Gras gepflückt war und dafür gab es ja dann auch keine Strafe. Und das so in der Kombination, ne? Jeder Lewis Hamilton-Fan denkt sich, wie kann das eigentlich sein? Der brettert hier zweimal auf gut Deutsch neben die Strecke, kann sich quasi alles erlauben. Hamilton macht's einmal und wird gleich mit 10 Sekunden belegt. Das ist halt dieses Unverständnis, aus Sicht der Hamilton-Fans. Und deswegen kommen die, ja, es ist wie 2021, ne? Und was war die Quittung? Es war nichts mit dem 8. WM-Titel.
Ja, ich verstehe den Frust, natürlich, ich verstehe den Frust. Weil er jetzt schon mehrfach so Momente hatte, wo er dann halt endlich mal an einem Podium gekratzt hat und dann ist wieder irgendwas passiert und es hat doch nicht geklappt am Ende. Das ist wie, wenn er irgendwie immer wieder eine Leiter hochklettert, aber dann an der letzten Sprosse abrutscht und wieder runterfällt, auf gut Deutsch gesagt. Ja, es ist natürlich, ist es frustrierend zuzuschauen und ja, es gab definitiv Momente, wo man die Entscheidungen der Stewards ernsthaft hinterfragen musste. Das sehe ich aber in dem Fall von gestern so nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich vermute nicht. Ein Sky-Reporter von Sky England hat gestern sich mal mit seinem schönen Fernseh-Tablet-Ding dahingestellt vor die Kamera, ist diesen Moment, diesen ganzen Vorfall einmal durchgegangen und hat ganz genau erklärt, was die Sache ist. Und man sieht ganz klar, Verstappen hat es wieder bis ans Limit getrieben, ja, hat er gemacht. Aber da kommt dann halt dieser Max-Verstappen-Faktor. Er weiß, wie er es machen muss, um gerade so der Strafe aus dem Weg zu gehen. Der findet halt die Grauzone. Und das war halt gestern wieder dieser Fall. Und dementsprechend, ich bin kein Verfechter der FIA-Stewards. Überhaupt nicht. Aber da muss man halt einfach mal sagen, nee, die haben schon recht. Also am Ende vom Tag hat Max Verstappen durch das, was er getan hat, sich keinen Vorteil verschafft. Und Hamilton halt schon. Und deswegen wurde Hamilton bestraft und Verstappen halt nicht.
Weiß nicht, wir klären das mal nächste Woche. Ich halte mich da zurück. Ich verweise auf den 4. November. Da ist Nils Wittig dann wieder da und bei uns. Und dann spielen wir ihm die beiden Szenen dann nochmal vor. Und dann werden wir mal ein bisschen Tacheles reden. Gucken wir mal, ob Nils Wittig das so sieht wie du. Ja. Oder ob er vielleicht eine andere Sichtweise auf dieses Ganze hat. Aber ja, klar, wenn jemand einen Vorteil hat, so schreiben es die Regularien ja dann auch vor, dann muss er natürlich dafür bestraft werden. Aber es passt halt bei Hamilton halt immer wunderbar ins Bild so, ne? Also wenn man sich diesen ganzen Saisonverlauf anguckt, ne? Also man kann es davon sprechen, wie du es formuliert hast, auf der letzten Stufe abzurutschen. Es will halt nicht so, also ich muss sagen, mir hat schon gefallen am Samstag, das war ja immerhin mal das beste Quali-Ergebnis für beide, also dass sie beide innerhalb der Top 3 waren, das haben beide dieses Jahr noch nicht geschafft, Leclerc schon öfters, aber zusammen haben sie es halt eben noch nicht geschafft und Hamilton, der hat auch einen sehr, sehr fröhlichen Eindruck gemacht, er war sehr, sehr happy und hat, glaube ich, auch so seine Chance gewittert, dass da was gehen könnte jetzt dann im Rennen und wieder mal diese herbe Enttäuschung. Das wirkt immer so ein bisschen, wie wenn du im Ring stehst, ne, in einem Boxkampf und mal einen guten Treffer landest und jetzt hoffst, dass du jetzt mal deinen Gegner da niederbrezeln kannst und dann siehst du da die nächste Faust nicht kommen und du liegst schon wieder da und das ist so ein bisschen, ja. Ich glaube, Hamilton, der dürfte sehr, sehr froh sein, wenn diese vier Rennen dann vorüber ist, weil der will das jetzt einfach nur noch hinter sich bringen dieses Jahr. Jetzt rechnet er, also der wird auch nicht mehr viel geben, selbst wenn er in einem Qualifying nochmal, selbst wenn er auf Pole fährt, ich glaube, da zumindest mal im Hinterkopf wird er schon haben, sind wir mal ein bisschen vorsichtig, gucken wir mal, was im Rennen passiert. Ja, also von dem her, ich glaube, er ist gedanklich im nächsten Jahr, es wäre für ihn schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Und ich glaube, er will sich da nicht zu sehr Gedanken darüber machen, dass er der einzige oder der erste Ferrari-Pilot ist, der es in 20 Rennen nicht geschafft hat, aufs Podium zu kommen. Ich glaube, diesen Gedanken wird er ausblenden oder zumindest mal versuchen, ihn auszublenden, weil, ja, gerade bei einem Traditionsteam, Maranello, die Fans, die Italiener, die viel verlangen von ihren Fahrern, hohe Ansprüche haben. Hamilton ist dem nicht so bisher gerecht geworden und deswegen will er, glaube ich, jetzt irgendwie noch diese vier Rennen da durchziehen und dann hoffen, dass es mit dem neuen Reglement und dem neuen Auto dann endlich besser wird.
Ja, sei es ihm zu wünschen. Also ich bin jetzt kein Hamilton-Fan, ich bin kein Hamilton-Anti-Fan. Nee, ich stehe ihm sehr neutral gegenüber, würde ich sagen. Ich weiß nicht, es ist einfach, für gewisse Fahrer hat man halt so eine krasse Sympathie und für manche halt nicht und er ist halt bei mir so weder das eine noch das andere. So, keine Ahnung, für mich ist er irgendwie, ich weiß
das
nicht.
Das hagelt wieder böse Kommentare, wir sind wieder nicht neutral genug, Frau Reinhardt, das geht so nicht.
Nee, ich sag ja gerade, dass ich ihm neutral gegenüberstehe, weil ich irgendwie, weiß nicht, Ne, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn es halt jetzt endlich mal klappt. Also, ich habe ja ein bisschen Empathie, mag man, ne, glaubt man manchmal nicht, aber ist ja schon der Fall. Und ja, wäre doch einfach mal schön, wenn es dann jetzt auch klappt, weil es ist ja auch irgendwie so ein bisschen schmerzhaft, dann zuzugucken, wenn irgendwie jedes Mal irgendwas ist und man sieht ja auch, was es mit ihm macht. Und ja, deswegen, ich würde mich freuen, wenn er das irgendwie im Laufe der letzten 4 Rennen nochmal hinkriegt, wenigstens auf P3 zu landen. Ich meine, dass er ein Rennen gewinnt, das wissen wir alle, dass das nicht passiert. So, die Chancen sind sehr, sehr, sehr gering dafür. Aber ja, wäre schön, wenn dieser Befreiungsschlag kommt, damit man dann auch vielleicht mit ein bisschen positiverem Mindset in die nächste Saison gehen kann. So, fände ich ganz schön, wenn das so kommen würde.
Glaube ich nicht. Also wenn ein Ferrari in den Top 3, dann ist es für mich Leclerc. Aber Hamilton sehe ich da nicht, weil Hamilton wäre ja auch am Samstag nicht in den Top 3 gelandet, wenn Piastri nicht so ein schlechtes Qualifying gehabt hätte, wenn Verstappen nicht so ein schlechtes Qualifying gehabt hätte, dann wäre auch da mindestens auf 5 rausgekommen. Also von dem her, es hat ein bisschen davon profitiert, dass bei zumindest mal 2 anderen es nicht so dolle lief. Aber aus eigener Kraft sehe ich ihn in den Top 3, ehrlich gesagt nicht, wenn dann eher Leclerc. Weil ja, der hat ja auch schon, er hat ja auch schon einige Male in dieser Saison auf dem Podium gestanden. Ja. Ihm traue ich das mehr zu, weil er einfach für mich stärker wirkt. Und bei Hamilton, da müssen viele Komponenten zusammenkommen, damit genau das gelingt. Und das sehe ich in diesem Jahr definitiv nicht. Aber lass uns doch mal über die Ausfälle sprechen, aber insbesondere über etwas, was zu Beginn des Rennens beinahe passiert wäre.
Ja, wir hatten ein DNF von Liam Lawson, der hat sich, ich habe es nicht ganz mitbekommen, Schaden am Frontflügel geholt und scheinbar auch ein paar schlimmere Schäden im Nachhinein noch. Naja, auf jeden Fall fangen wir mal mit dem...
Lance Stroll war wieder mal involviert.
Der gute Lance Stroll. Ja, aber es wurde doch kein Replay gezeigt, ne?
Nee, man hat kein Replay. Genau, richtig, wie er sich schön gedreht hat. Und dann hat man ihn einmal in Großaufnahme gesehen. Aber wie es zu dieser Berührung kam, das hat man nicht gesehen. Genauso auch, wie man nicht gesehen hat, wie Lawson das Rennen dann aufgeben musste. Man hat ihn dann noch
in der Box gesehen. Ja, man hat ihn nur in der Box stehen sehen, ja.
Ja, erstmal noch beim Boxenstopp, weil der Frontflügel beschädigt war. Genau. Und dann auf einmal sieht man ihn an der Seite von Peter Bayer und denkt mal so, oh, hallo, wo kommst du denn her?
Ja, kommen wir gleich drauf, was da irgendwie los war mit der Übertragung. Aber ja, auf jeden Fall...
Ziemlich weird alles.
Ziemlich weird, ja. Was auch weird war, ist, dass, wie gesagt, Liam Lawson sich den Frontflügel beschädigt hat und ein paar Teile neben der Strecke gelegen haben. Das heißt, während das ganze Feld schon an dieser betroffenen Stelle vorbeigefahren ist, war der Lawson halt in der Box, um sich seinen neuen Frontflügel abzuholen. Dann hat irgendjemand 2 Stewards auf die Strecke geschickt, um halt diese Teile einzusammeln. Scheinbar hat, ich vermute mal, dass die Stewards das nicht selber entschieden haben, sondern dass die jemand geschickt hat.
Ich kläre mal auf.
Bitte?
Ich kläre mal auf.
Ja.
Gibt ja ein Statement der FIA, die haben sich dazu ja geäußert.
Ja.
Es gab diese Anweisung eben von der FIA, also von den Stewards selber, die dann entsprechend die Stewards angewiesen haben, auf die Strecke zu gehen, nach Kurve 1 diese Trümmerteile da wegzuholen. Und als man gesehen hat, dass Lawson da in der Box ist und wieder rausfuhr, hat man diese Anordnung zurückgenommen. Dooferweise, man hat ja auch doppelt geschwenkte gelbe Flaggen, wobei man die nirgendwo, also eingeblendet waren die nirgends, deswegen war das auch nochmal überraschend. Also ich habe nirgendwo gelb gesehen, die FIA sprach von, es gab doppelt gelb.
Ja, habe ich auch gehört.
Ja, aber irgendwie sind dann die beiden Marshals, haben die dann zu lange gebraucht oder haben, das ist, also vieles ist noch unklar in dieser ganzen Thematik, haben Glück gehabt, dass sie von Lawsons Auto nicht erwischt wurden.
Ja, das war knapp und da kann man nur froh drüber sein, dass Formel-1-Fahrer ihre Reflexe regelmäßig trainieren, weil da hat nicht mehr viel gefehlt und dann wäre das überhaupt, sagen wir es, wären sehr unschöne Szenen geworden am Ende vom Tag.
Man will sich nicht ausmalen. Ich glaube, der Vorteil war aber, oder das Positive war, dass Lawson noch mehr mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs war.
Ja.
Wenn er nämlich volles Tempo gehabt hätte, dann hätte das nicht mehr gereicht. Da bin ich mir sicher. Einer, also zumindest mal den einen, der gerade noch so wegkam, den hätte es locker erwischt.
Den hätte es locker erwischt. Und du willst ja nicht ausmalen, was da passieren kann. Ich weiß, was da passieren kann. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, aber in den 70ern war es, ich konnte jetzt aber nicht meine Hand fürs Feuer legen, gab es einen Fahrer, Tom Price, dem ist genau das passiert. Das war Südafrika, Sanford, irgendwie Südafrika oder Sanford war es, ist gefahren. Marshall war auf der Strecke und ich will es jetzt nicht genau erläutern, aber es hat geknallt, sagen wir mal so. Das Video gibt es tatsächlich auf YouTube. Ich würde nicht empfehlen, sich das anzugucken. Ich sag mal, der Mann hat es nicht überlebt und es mussten erst alle Stewards versammelt werden, um rauszufinden, wer fehlt. Das ist das Ausmaß dieses Vorfalls. Also ja, das ist schon mal vorgekommen. Natürlich in Zeiten, wo die Sicherheitsstandards noch ganz andere waren. Aber genau deswegen, sowas darf nicht mehr passieren. Und es gibt so viel Technik, um nachzuvollziehen, wo ein Auto ist und auch mit Stewards zu kommunizieren. Es ist kein Riesending, sich ein Headset ins Ohr zu packen und zu sagen, okay Leute, nee, kommt mal schnell zurück. Könnt ihr auch noch nächste Runde holen, die Teile. Ja, sowas kann nicht passieren, sowas darf nicht passieren. Und es wäre fast ein sehr, sehr dunkler Tag für diesen Sport geworden. Und für alle Sicherheitsvorkehrungen, die in den letzten Jahren eingeführt wurden. Also ja, schwach, ganz schwach.
Ich bin gespannt, ob die FIA, die diesen Vorfall ja noch untersucht, also noch nicht alle Antworten auf diese Fragen geben kann. Ich hoffe, dass man diese Antworten liefern kann und vor allem auch viel mehr, wie man das zukünftig vermeidet. Weil, wie gesagt, es hätte ein sehr dunkler Tag werden können. Das wollen wir nicht. Also die Formel 1 hat schon zu viele Todesopfer gesehen, das heißt eben auch Fahrer. Und auch wenn natürlich dieses Risiko immer mit dabei ist, aber das gilt eigentlich eher nicht wirklich für Streckenposten, weil da hat man eigentlich die ganzen Sicherheitsinstrumente in der Hand, damit die Marshals auf die Strecke gehen können, um diese Teile zu holen. Aber du hast immer mal wieder, wenn man mal guckt, auch in diesem Jahr, gab es immer mal wieder so Szenen, wie dann ein Marshall ganz eilig auf die Strecke duscht ist, um dieses eine Teil da wegzuholen. Also solche kleinen Momente hast du schon gehabt, also das, wo jemand dann reagiert so. Ich glaube, man muss da auf jeden Fall Farbe bekennen und vor allem gucken, dass sowas nie wieder passieren kann. Ja, also wäre auch dramatisch für Liam Lawson gewesen. Also stell dir das mal vor, der hätte da den erfasst. Also da bist du natürlich schon hinterher wirklich stark traumatisiert und diese Bilder, ich glaube,
das kann ein Karriereende sein. Das kann ein Karriereende sein, ganz klar. Und das wünscht man keinem, das wünscht man weder den Marshals noch dem Fahrer noch den Zuschauern. Das war ja, ne, da sind ja auch noch Zuschauer, die hätten das ja auch alle gesehen. Also, nee.
Gibt auf TikTok ein Video, da hat, glaube ich, wir haben das in der News-Sendung, die hat da ganz eilig rum gestikuliert, so nach dem Motto, beeil dich, mach. So, ja. Also man hat schon wahrgenommen, auch auf der Tribüne, welche Gefahr da droht.
Ja, natürlich, keine Frage. Und da muss man sich fragen, ob es in dem Moment nicht sicherer gewesen wäre, einfach an der Seite zu warten und dann zurückzurennen. Entspricht wahrscheinlich nicht dem Protokoll. Und ja, hätte Lawson das Auto genau in dem Moment verloren, wäre das auch sehr dramatisch gewesen. Aber ich glaube, angesichts dieser spezifischen Situation wäre es einfach besser gewesen, die Sekunde, die er sich in diesem Streckenabschnitt befindet. Ich meine, der ist ja in einem Augenzwinkern ist er ja dran vorbei. Hätte man natürlich auch einfach kurz abwarten können. Wäre
der. Also für mich deutet das eher auf so eine Art, weiß nicht, irgendwelche Kommunikationsprobleme.
Missverständnis, ja, muss. Weil Verstand macht man das nicht.
Nee, weil wenn das eine vernünftige Kommunikation gewesen wäre, also irgendeiner hat da zu spät, reagiert, nicht zu spät, aber trotzdem spät reagiert und das sollte man auf jeden Fall bis Brasilien aufarbeiten, damit das in so ähnlicher Form nicht mehr passiert.
Ja, Aber der Tag ist natürlich noch blöder geworden für Liam Lawson. Erst hast du die Kollision, dann rennt dir jemand vors Auto und dann musst du halt nach ein paar Runden auch noch dein Auto abstellen. Und keiner weiß, warum. Gut deutsch gesagt. Ist leider im Rennen nicht so wirklich hervorgegangen, dass er das Auto abgestellt hat, bis er auf einmal das Auto abgestellt hat. Aber er war nicht der Einzige, denn jetzt deutsche Fanbrille auf bitte. Nico Hülkenberg musste sein Auto leider auch abstellen. Und zwar mit Problemen der Antriebseinheit. Das ist alles, was ich dazu herausfinden konnte. Was da jetzt ganz genau das Problem war, weiß man nicht. Aber das Rennen war eh schon nicht so geil. Punkte.
Ist er am Start auch weit zurückgefallen.
Weit zurückgefallen, schon. Ja. Ich sag mal, wäre das am Start nicht passiert, dann hätte er vielleicht noch an den Punkten schnuppern können. Dem war aber dann nicht so und scheinbar hat er ja in der Formation Lab schon über Probleme geklagt.
Bremsprobleme hat er geklagt.
Bremsprobleme, ja. Und jetzt auf einmal dann die Antriebseinheitsprobleme. Keine Ahnung, was da jetzt genau los war. Schade drum. Ist mal wieder ein blödes Wochenende für Hülkenberg. Davon hat er ja relativ viele diese Saison. Ist dann halt
aber er hat immerhin mal im Qualifying Bortoleto geschlagen. Das
ja,
zumindest
das ist
mal,
schon mal viel wert. Ne? Ja, aber Bortoleto hat halt auch noch einen Punkt mitgenommen, ne?
Das ist dann natürlich der Sonntag. Ein ja. Zähler, aber das half sauber am Ende trotzdem nicht. Sind trotzdem einen Platz runtergerutscht, weil Haas ja, halt eben massenhaft halt Punkte geholt hat. Deswegen half der eine Punkt nur ganz bedingt oder zumindest mal schützte das Team nicht davor, abzustürzen in der Konstrukteurs-WM. Ja. Wobei das für Audi auch nicht so sehr drauf ankommt, weil nächstes Jahr ist sauber als Marke weg. Dann ist Audi da, also das, ich glaube, da kommt es eh nicht drauf an, ob man jetzt die Saison als 8er oder 9er, das sind zwei Übergangsjahre,
halt
als
Geld,
Krieg sauber. Ja, aber davon wird Audi ja schätzungsweise genug haben und auch genug mitbringen.
Ja.
Und aber sprechen wir lieber mal über das Pech von Carlos Sainz. Und jetzt, ich hoffe, du hattest... Wie hast du dich am Sonntag im Rennen gefühlt? Weil man muss ja dazu sagen... Man muss ja den Leuten ja sagen, wie formuliere ich das jetzt am besten? Du bist schon ein kleines Fangirl von Carlos Sainz, kann man glaube ich unstreitig sagen.
Ja,
einer der Fahrer, der dir am meisten, wie soll ich sagen, gefällt. Imponiert.
Ich finde ihn einfach sympathisch und ich kenne halt so ein paar Eigenschaften von mir in ihm wieder und deswegen finde ich ihn einfach cool. Bin aber ehrlich, ich habe gestern nicht geweint, als das alles passiert ist. Ich muss ehrlich gesagt, ich muss echt schon ein bisschen lachen. Also, wenn einer der Inbegriff von Pech ist diese Saison, dann ist es oder so schon Carlos Sainz, aber jetzt gestern, das war ja, also... Ne, dann kommst du schon dahin. Ich meine, das Qualifying war ja gar nicht mal so schlecht bei ihm. Ne? Der ist ja auf P7, hat er qualifiziert. Der war gut im Qualifying. Ne? Der war wieder meilenweit vor Albon unterwegs, der ja irgendwie aktuell gar nichts auf die Reihe kriegt. Aber dann hast du halt, 5 Platzstrafe noch aus Austin. Da ging es halt von P12 los. Und ja, dann im ersten Pitstop kam dann oben die kleine Meldung, ne, Speeding in the Pit Lane. Und ich war schon so, was machst du denn? Ja, dann kam ja aber auch schon das Funkradio dann von ihm, von wegen, ja, Auto vibriert und irgendwie geht der Pit Limit da nicht rein und dies und das. Ja, kann passieren.
Das Auto hüpft,
Das Auto hüpft, genau. Ja, kann passieren, denkt man. Gut. Ja, die sind 2 Stopp gefahren, dann kriegt die 5 Sekunden. Hat sich auch, glaube ich, keiner groß drüber beschwert. Ne? Er war halt zu schnell in der Boxengasse, machst du nichts.
0,2, das war ja noch gar nicht mal so dramatisch. War nur 0,2 über der Grenze von 80 km/h. Aber beim zweiten Mal hat es richtig geklingelt.
Ja, weil er wurde dann nochmal in die Box geholt und er war wieder zu schnell. Also
9,8. 9,8 km/h, also da hat nichts mehr funktioniert. Also da war er fast 10 km/h drüber und vor allem, dann kam er noch hinzu, es war der zweite Verstoß, er war viel zu schnell und damit gab es dann keine 5-Sekunden-Strafe mehr, sondern eine Durchfahrtsstrafe.
Ja, und das fand ich sehr ironisch, das fand ich wirklich so unfassbar ironisch. Okay, er kriegt es nicht hin, in angemessener Geschwindigkeit durch die Box zu fahren. Also lassen wir ihn einfach nochmal durch die Box fahren, weil warum nicht? Also nee, ist schon klar, er war zu schnell und ist halt schwierig, das dann zu bewerten, wenn es eigentlich offensichtlich ist, dass es ein Problem ist mit dem Auto, obwohl er ja theoretisch gesehen auch einfach hätte 80 km/h fahren können. Aber du realisierst das ja, glaube ich, in dem Moment auch nicht. Vor allem, wenn dir keiner sagt, okay, dein Pit-Limiter ist kaputt, dann fahr beim nächsten Mal bitte selber 80 km/h. Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, ist jetzt beim ersten Mal ausgefallen, gut, beim nächsten Mal klappt es dann wieder. Ist halt die Frage, wie das dann kommunikationstechnisch im Team gelaufen ist. Aber ich habe die Vermutung, dass ihm man dann nicht gesagt hat, okay, das Ding funktioniert jetzt gerade nicht, er muss es selber machen. Weil ich glaube, hätte er das gewusst, hätte er das auch schon hingekriegt. Davon gehe ich aus. Ja, aber um seinem eigenen Elend ein Leid zu setzen, ist er dann in der vorletzte Runde, hat er dann noch die Wand angeklipst und dann war das Rennen halt so oder so vorbei.
Da ist er zu hart über den Curb drüber
gebrannt. Ja, und einmal gedreht und einmal in die Wand.
Und einmal angeschlagen, genau, richtig.
Genau, aber...
Und da muss ich aber dann auch fragen, so, da fand ich es dann nicht mehr lustig, weil ich denke mir, er hätte diese Virtual Safety Car Phase, die er dadurch ausgelöst hat, das Auto hat angefangen zu rauchen auch noch.
Ja.
Er hat eigentlich einen richtigen Weg versucht, ne? Also quasi zum Ausgang.
Ja, der Gedanke
aber war er hätte nur ein paar Meter weiter fahren müssen. Dann hätte man das Auto easy peasy wegschieben können.
Ja.
Was macht er? Er bleibt ein paar Meter vorstehen. Und damit halt eben erstmal die gelbe Flagge, die dadurch ausgelöst wurde. Parallel hatten wir ja dazu diese Duelle zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc.
Und Piastri und Bearman ja auch noch.
Genau, und Piastri, der noch Bearman gejagt hat. Gut, ob jetzt Piastri Bearman noch eingeholt hätte, sei mal dahingestellt. Aber Verstappen hätte Leclerc noch kriegen können.
Ja.
So, und dann ne, gelb. Ich glaube, ich habe mir in dem Moment gedacht, Verstappen wird sich wohl gedacht haben, bitte wartet noch mit irgendeiner Safety Car oder Virtual Safety Car Phase. Lass mich ihn noch schnappen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Und dann, weil einfach... Ja, Sainz da stand, wo er stand. Und dann gab es die Virtual Safety Car Phase und dann war klar, das Ding ist gelaufen. Da half dann auch nichts mehr, dass dann relativ schnell schon Ending kam, weil es gab dann einfach nur noch eine Möglichkeit für Max da an Leclerc vorbeizugehen. Das hat nicht mehr funktioniert. Hat ja auch Geschwindigkeit verloren. Also ne, das hätte nicht mehr funktionieren können. Das war auch für Piastri klar, da war er schon weiter zurück. Da hatte er schon wieder 1, irgendwas Sekunden. Also da war klar, da geht nichts mehr. Helmut Marko hat es ja hinterher so formuliert, ein verspätetes Abschiedsgeschenk von Carlos Sainz an Ferrari.
Ja, ne, er hat, sag mal, einen letzten Dienst erwiesen. Ist ein bisschen, ist unglücklich gelaufen. Ist halt schwer zu sagen, was ihm im Moment in dem Kopf vorgegangen ist. Er hat sich vermutlich nichts Böses dabei gedacht in dem Moment.
Nein, das stelle ich ja nicht, aber trotzdem, nee, wenn ich doch weiß.
Ist doof, also, ja.
Da habe ich mir gedacht, ein bisschen mitdenken wäre auch hilfreich gewesen.
Ja, gut, vielleicht hat er gedacht, das passt so und dann hat es halt doch nicht gepasst, ne? Und dann fängt das Auto dann noch an zu rauchen und dann ist halt alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Das ganze Wochenende ist für ihn unglücklich gelaufen, wobei das Qualifying ja eigentlich okay war.
Ja gut, aber trotzdem plus
5. Ist halt schade für die Kämpfe. Ja, ist sein 5. DNF jetzt diese Saison, das ist halt auch schon einiges, obwohl jetzt auch nicht immer seine Schuld gewesen ist, okay. Hat es doch, glaube ich, mal was Technisches dabei. Aber ich könnte es jetzt auch nicht mehr in einer Hand abzählen, was da jetzt über genau los war. Ja, kann man nur hoffen, dass es nächstes Mal wieder besser wird, weil wenn man jetzt nochmal in dieses teaminterne Duell guckt, dann ist er gerade der deutlich stärkere Fahrer. Das muss man einfach so sagen, vor allem im Qualifying. Ja, ne? Kopf hoch und weiter geht's. Krönchen richten, ne? Irgendwie so.
Wobei ich mir immer noch denke, Sainz und Williams, die Nummer passt irgendwie.
Nee, der wäre ja auch so besser wirklich bei Ferrari aufgehoben gewesen. Da stehe ich zu.
Das passt einfach nicht. Der ist nicht so der Mittelfeldfahrer. Der gehört eigentlich auch nicht in ein Mittelfeldteam.
Nee, tut er nicht.
Das ist so befremdlich, ne? Und halt auch wirklich, ja, man muss es sagen, es ist halt ein richtiger Abstieg, ne? Also wenn du bei Ferrari warst Und dann hockst du dann bei Williams, ne, in einem Team, ja, was natürlich gerne in die Punkte kommt und sowas, wo auch ein Podium, ne, er stand ja schon auf dem Podium, mhm, einmal hat er das Glück gehabt in diesem Jahr, aber es ist ja nicht die Regel. Ne? Also es ist nicht so, dass er da immer irgendwie knapp am Podium vorbei schrillert. Es war ein glücklicher Zufall. Es sei ihm gegönnt gewesen, aber diese Kombi Sainz und Williams, also da hat man bei Ferrari Fehler gemacht, aber ich glaube auch bei Sainz irgendwo Fehler gemacht und irgendwo muss man sich aber, das ist aber nochmal ein anderes Thema, muss man sich aber auch fragen, warum denn kein anderes Team Interesse angemeldet hat. Also ein Satz, glaube ich, Mercedes wäre bereit gewesen, ihm einen Einjahresvertrag zu geben, das wollte er offenbar nicht, wollte was Langfristiges haben. Ja, aber ganz ehrlich, lieber wäre ich ein Jahr Mercedes gefahren und hätte da Podium und auch mal einen Sieg und hätte mich dann vielleicht nochmal weiterempfehlen können für 2026 oder 2027. Also mit diesem Jahr im Williams, da hat er sich meiner Meinung nach keinen Gefallen mitgetan. Aber gut, der Drops ist gelutscht, bleibt jetzt erstmal so. Ja, und dann kommen wir mal zu unserem letzten Hauptthema, bevor ich mich wieder ein bisschen freuen kann.
Ja.
Nämlich zu unserer Challenge. Also man muss auch sagen, also ich leg mal los.
Leg mal los, schieß los. Lass deinen Gedanken frei.
Ich frage mich, was die Weltregie da gestern, also am Sonntag, übrigens, wenn wir immer von gestern sprechen, wir zeichnen immer am Montag auf, by the way. Ja. Also deswegen sprechen wir immer von gestern, obwohl, ne, wenn der Podcast dann erscheint, ist schon vorgestern. Also das einfach im Hinterkopf behalten. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich die Weltregie so beruflich? Schauen die sich alle Ereignisse so an? Und was man auch dazu sagen muss, auch bei Sky, ich weiß, ja, ich werde immer gerne dafür kritisiert, dass ich Sky kritisiere, aber die waren auch irgendwie alle verpeilt. Sascha Roos verpeilt, Ralf Schumacher verpeilt. Sascha Roos erzählt irgendwas, ein paar Augenblicke später wiederholt Ralf das nochmal, wo man sich gefragt hat, hast du nicht zugehört? Oder sie haben auch Sachen nicht gesehen. Also da muss man sich auch fragen, wo waren die eigentlich mit ihren ganzen Gedanken? Also das hat zu diesem ganzen Chaos noch perfekt dazu gepasst.
Ja, es war unfassbar chaotisch und eine Sache, die mich besonders gestört hat, da kann aber weder, ich weiß nicht, wer genau dafür der Schuldige ist am Ende vom Tag, aber als wir dieses ganze Chaos hatten in den ersten Runden, haben sich ja schon wieder neue Situationen zugetan. Dann schaltet man aber in dem Moment, und das ist jetzt kein Angriff, Nils Wittig dazu und redet mit dem, über das, was passiert ist, während da unten auf der Strecke in diesem Mini-Fenster voll Drama ist. Und du denkst dir so, jetzt zurück zum Business. Also ja, ich verstehe, dass man diesen Experten dazuziehen will. Und das ist ja auch eine schöne Sache und ich finde das gut. Aber das Timing war unfassbar unglücklich. Weil ich wollte dem Nils gerne zuhören in dem Moment, aber da unten war halt Action. Ja. Und dann hätte man einfach gesagt, okay, lass uns in drei Runden nochmal reden, wenn sich das ein bisschen beruhigt hat. Wäre ja alles gut gewesen. Und ich habe auch mal ein bisschen die Kommentare unter den Instagram-Postings von Sky durchgeguckt, weil die Leute doch immer ganz gern über die Kommentatoren und so kommentieren. Und die haben das auch alle so gesehen. Das war einfach zeitlich wirklich unglücklich gewählt. Es war verpeilt. Und man hatte auch das Gefühl, das kann man jetzt natürlich nicht bestätigen, dass Ralf und Sascha irgendwie am Essen waren oder so, weil sich das teilweise angehört hat, wie als würden die mit vollem Mund
machen
sprechen.
Machen sie das gern mal.
Ja, was man eigentlich ja immer mal hört, ist, wenn man die Dose aufmacht.
Genau,
das finde ich aber nicht so schlimm. Das finde ich aber
nicht so schlimm. Naja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich noch nirgendwo erlebt, dass man da, dass die ein oder anderen Male die Dosen, weißt du, das ist, du hockst ja nicht irgendwie in der Kneipe oder sowas, ne, und so nach dem Motto, komm mal Bier auf hier. Ne, also, das kannst du halt auch nicht bringen. Was mich aber immer stört, gerade wenn ich mal kurz mit der PNP, also Picture in Picture, ne, Split Screen.
Ja.
Was mich grundsätzlich immer stört, auch, also ich finde, im Training ist es nicht ganz so dramatisch, im Qualifying schon eher, aber im Rennen ganz besonders. Sky wählt immer den Weg und geht aufs Clean-Bild. Also es nimmt die ganzen On-Air-Grafiken raus. Du siehst gar nichts mehr. Das machen die komischerweise immer wenn dann parallel noch jemanden dazu interviewt wird, dann gehen sie aufs Clean-Bild, aufs Clean-Feed. Dann hast du keine On-Air-Grafiken mehr. Erst dann, wenn wenn sie aus dieser Splitscreen-Szene rausgehen, dann gehen sie wieder in das Bild mit den Grafiken rein. Das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Ich finde es aber auch, ich sag mal, ein bisschen schlecht gelöst von Sky, weil vor allem das, was du beschrieben hast gerade eben, du hast, es war ja ein Viererbild, was du da hattest. Ja. Also du hast Nils, nee, das war ein Dreierbild. Ja, doch, es war ein Viererbild. Du hast Nils auf Split. Du hast unten klein, links unten war es, glaube ich, hast du das, was gerade live passiert oder was halt im Worldfeed gezeigt wird. Dann hast du daneben auch nochmal die Sky-Analyse, auch nochmal die Bilder, wo gerade wo du ja total Verwirrung stiften kannst so. Ja. Also das ist sehr Kuddelmuddel. Ich sag mal, ich kann verstehen, dass es natürlich schwierig ist, bei einem Live-Rennen, wo du immer nie weißt, was passiert, den geeigneten Moment herauszufinden. Aber, und ich finde, ich glaube, da herrscht auch immer so ein kleines Delay. Das merkst du auch, wenn du eine Szene siehst, wenn dann Sascha und Ralf reagieren oder wenn sich an der Position was verändert oder wenn sich am Vorsprung was verändert. Das hinkt ein bisschen nach, weil die anderen Monitore haben. Das heißt, die sehen das erst mit einem kleinen Delay dann auch noch. Das heißt, da kannst du schon mal nicht eingreifen und sagen, okay, Nils, stopp, lass mal kurz gucken, wir hören uns gleich. Das kommt nochmal verzögernd mit hinzu. Was aber gestern oder am Sonntag eben auch noch das zusätzliche Problem war, dass die Weltregie der Form mitgepennt hat. Die auch dann schön Replay über Replay über Replay. Und obwohl dann, ne, dann hast du mal so diesen kleinen Bildschirm, wo dann live passiert, wo du denkst, warum müssen wir jetzt eigentlich aus allen Perspektiven, aus allen Himmelsperspektiven eine Szene sehen, obwohl doch gerade aus diesem kleinen Mini-Live-Moni-Bildschirm doch gerade was passiert. Warum brechen die das denn nicht auch mal ab? Also man kann sagen, in Mexiko hat die Weltregie gepennt und Sky hat mitgepennt. Also das vor allem auch die Zusammenschnitte von der FOM, ne, da bist du dann auf einmal in einem Replay und dann auf einmal hast du einen Umschnitt. Das siehst du wieder irgendwie, glaube ich, das war dann die Szene mit Hamilton und Verstappen, wo du dann auch gedacht hast, okay, das ist ein Replay. Ah nee, stimmt, das ist ja live. So, ne, also auch total schlecht umgeschnitten. Da wusste auch keiner mehr, deswegen auch am Anfang, wo du es ja mal vorhin beschrieben hast, so, ne, dass du nicht gewusst hast, was passiert hier gerade, so, ne, wo bin ich hier eigentlich gerade, so. Es ging mir genauso, weil du bist den ganzen Ereignissen ja nicht hinterhergekommen. Nee. Das und das, ja, ist das jetzt live und was ist das und was ist hier passiert, das war komplettes Chaos. Also, da hat man an allen Fronten dermaßen gepennt, muss man wirklich sagen.
Also ja, klar, für Ralf und Sascha ist es in dem Moment natürlich sauschwer, wenn die Weltregie da schon anfängt, irgendwie Faxen zu machen. Und du musst ja, du kannst ja in dem Sinne nur das kommentieren, was du gerade siehst. Und dann geht das.
Aber die haben sich trotzdem auch nicht zugehört.
Ja, aber die haben ja auch.
Aber die haben sich auch gegenseitig nicht zugehört.
Ja,
Sascha hat irgendwas davon gesprochen, dass ich weiß es nicht mehr was, irgendwas mit Alonso. Einige Augenblicke später erwähnt Ralf das, wo ich mir gedacht habe, das hat doch Sascha gerade vor ein paar Augenblicken erzählt. So, ne, wo man sich fragt, hören die sich gegenseitig nicht zu, was sie irgendwie sagen? So?
Vielleicht liegt es an der hohen Luft in Mexiko, dass er irgendwie alle ein paar Probleme hat.
Die waren nicht in Mexiko, die waren in München.
Ach, die waren diesmal in München.
Ja, deswegen war ja
Timo Glock vor Ort. Ja, der Glock war ja an der Strecke, ja.
Ja, ja, die waren in München. In München haben wir die Höhenprobleme eigentlich nicht. In Bayern haben wir zwar auch Probleme, aber jetzt keine Mexiko-Probleme.
Ja. Ach nee, dann habe ich da war ich jetzt durcheinander. Aber nee, gestern war wirklich anstrengend, das alles zu verfolgen. Ja. Was man aber als Pro jetzt noch mal gerade reinwerfen kann, weil ich das ja vor 2 Wochen relativ heftig kritisiert hatte, ist, dass der Worldfeed das mit den Wags, also mit den Frauen, Freundinnen und Familien, deutlich runtergefahren hat. Also jetzt letzte Woche. Gestern hat man Bermans Vater einmal gesehen, der wurde eingeblendet. Und am Podium wurde Leclercs Freundin einmal eingeblendet. Letzte Woche in Austin war gar nichts, also weder beim Rennen selber noch beim Podium. Also da scheint man sich zu Herzen genommen zu haben.
Der FOM gab es eine Erklärung von Dominic Harley, der hat klar erklärt, dass man diese Kritik ernst nehmen und dass es da gerade bei der Renn-Action keine Kompromisse gibt. Deswegen hat man genau diese Kritik, die ja von Carlos Sainz eben vor allem kam, weil er ja sich beschwert hat, dass man ja kein einziges Überholmanöver von ihm gesehen hat und auch von Alonso nicht. Deswegen hat man wahrscheinlich in Mexiko jetzt umso mehr Carlos Sainz gezeigt, damit er sich hinterher
beschweren. Ja, ist mir auch aufgefallen. Die haben jetzt ganz viel Carlos Sainz gezeigt. Die haben sich gedacht,
dass man sagen kann, hier Carlos, schau mal, wir haben dich permanent gezeigt, deine ganzen, alles, was wo du für Ereignisse gesorgt hast, wir haben dich gezeigt, du kannst nichts sagen und wir haben deine Freunde nicht gezeigt und wir haben einmal kurz einen Bearman Senior gezeigt, aber ansonsten, du machst dir keine Sorgen, aber dich haben wir gesehen, alles gut.
Ja, nee, aber das fand ich auch gut gelöst, weißt du, der Bearman überholt und dann zeigen sie den Vater, ist ja fein.
Da ja, also ja was anderes, weil weil der jubelt auch, ne, so, weil
bei den Freundinnen.
Ja, aber was bei den, wenn du dann die Freundin von Leclerc oder sonst oder auch von Piastri oder wer auch immer, die stehen ja einfach nur da, ne? Also die reagieren ja auch nicht.
Die lächeln einfach, die stehen nur einfach die Kamera. Da.
Ja. Die haben die Kopfhörer auf und gucken sich das an, also alleine deswegen ist es ja schon unnötig, ne? Weil man sich fragt, welchen Sinn hat das Ganze? Weil die verziehen ja nicht mal irgendeine Mimik oder jubeln oder sonst irgendwie was. Nicht so wie Bearman, der ja quasi schon richtig die Box schon zerlegt in dem Moment, als Bearman, als Olli Tsunoda überholt hat. Da macht es ja noch Sinn, ne? Das war auch unterhaltsam. Aber ich muss eben auch keine Freundin von weiß der Kuckuck wem sehen, weil die reagieren ja eh nicht. So, vielleicht gucken sie mal in die Kamera, vielleicht mal so ganz oder so mal kurz, vielleicht, wenn überhaupt, mal vielleicht kurz lächeln. Das war es eigentlich. Also, von dem her, alles gut. Siehst du, deine lautstarke Kritik, die ist, die hat Wirkung gezeigt, breite Wirkung.
Nee, das darf man ja auch einfach mal ansprechen, so, wenn einen was stört. Ne? Ja. Vielleicht nimmt sich Sky und der Worldfeed dann ja die heutige Kritik auch zum Herzen. Mal gucken.
Ich muss sagen, eine Sache hat Sky, habe ich das Gefühl gehabt, sich schon mal zu Herzen genommen. Man hatte ja bis letztes Jahr Leo Lackner ja immer eingeblendet.
Der ist ja nicht
der
mehr
dann
da.
Immer den, man sieht ihn vor der Kamera nicht mehr. Er ist schon noch da.
Ja, er existiert noch.
Den Circle of Doom, den man sich übrigens von RTL mal geklaut hat, in Anführungsstrichen. Also die Idee dahinter, das hat man bei RTL davor schon gemacht. Und ich fand das immer so ermüdend, wie der geredet hat und so. Ja, du konntest wirklich wegnicken, also wirklich wegpennen. Das war so Katastrophe. Und das seit 2025 sieht man ihn ja auch nicht mehr. Im Hintergrund, man hört ab und zu mal, wenn Sascha da von Leo spricht, aber man blendet ihn nicht mehr ein. Es war schon wirklich eine richtige Schlaftablette, das muss man wirklich, sorry. Also er mag, ich kenne ihn nicht, er mag vielleicht, oder mag mit Sicherheit ein sehr sympathischer Mensch sein, aber ich fand das sehr ermüdend und auch sehr, hat immer sehr lange gedauert und ich brauche keinen Circle of Doom, brauche ich auch nicht.
Ja, verstehe ich. Was sich, glaube ich, auch neulich zu Herzen genommen wurde, oder es liegt einfach daran, dass ich den Streaming-Anbieter gewechselt habe, diese penetrante App-Werbung, die hat stark abgenommen, meiner Auffassung nach. Die haben ja...
App-Werbung?
Diese Sky Sport-App. Weißt du, wovon ich rede?
Das hat aber nichts mit einem Anbieter zu tun, das wird ja von Sky in Stream gemacht. So wie wir es bei uns ja auch machen, der sogenannte L-Frame, der umgedrehte L-Frame.
Nee, davon rede ich ja nicht. Also das ist nicht das, was ich meine. Es gab ja nur das war kurz nach der Sommerpause, meine ich, oder kurz vor der Sommerpause, da war ich ja noch bei Wow. Da haben sie vor allem nach den Rennen, anstatt Werbepausen, richtige Werbepausen, haben sie einfach 5 Minuten diesen Screen mit der App eingeblendet, mit der gleichen Melodie, on repeat. Das war wie so ein Fiebertraum. Also das ist ja wirklich, da habe ich ja den Fernseher auf stumm gestellt, weil ich mir so dachte, das geht nicht. Und das haben auch viele kritisiert. Und jetzt ist es nicht mehr so viel. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich von Wow zu Sky Go gewechselt bin, weil das ungefähr im gleichen Moment passiert ist. Oder ob sie sich das wirklich zu Herzen genommen haben, weil es haben auch unfassbar viele kritisiert, dass das unmöglich ist zum Zuhören, weil du einfach 5 Minuten die gleiche Melodie hast. Aber es ist immer Luft nach oben und es gibt definitiv noch Verbesserungspotenzial von Sky und ich fände es schön, wenn das kommt. Und
Also ich kann mit Wow nicht mitreden. Ich habe keinen Wow schon seit jeher eben bei Sky Q.
Ja, ich ja jetzt auch. Ja.
Da haben wir das Problemchen jetzt nicht. Gut, da gibt es natürlich auch Zuschauer, die sich beschweren über die lange Werbepause, auch in den freien Trainings zum Beispiel, dass viele auch den Standpunkt vertreten, okay, als Pay-TV-Sender inmitten, also im Rennen macht man es nicht. Klar, da hast du natürlich auch mal dann, dass die TV-Spielfilmwerbung oder wo dann geworben wird für die Sky Sport App. Ja, gut, kann man machen, aber viele beschweren sich dann eben auch über die Werbepausen. Oder dass man, glaube ich, letzte Woche in Austin war das, da hat man bei Sky so ein bisschen den rechtzeitigen Einstieg verpennt in die Formation Lab. Das wird dann natürlich gleich kritisiert, auch wenn das jetzt nicht ganz so dramatisch ist, weil was passiert jetzt in aller Regel in der Formation Lab? Das ist ein bisschen, naja, blödes Timing, glaube ich, kann man sagen, aber ja. Vielleicht haben sie ja reagiert. Dann ist es ja für alle Wow-Fans gut und man kann hinterher Wow sagen. Ich kann da nicht mitreden.
Ja, kann gut sein. Ich kann es auch nicht beurteilen. Es ist einfach nur meine persönliche Wahrnehmung. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Aber gut, lass uns das Thema mal abschließen. Einfach hoffen, dass es in Brasilien besser wird. Sowohl vom World Feed als auch von Sky. Mal abwarten. Aber gut, lass uns zur Challenge gehen. Die steht nämlich jetzt auch erstmal still bis Brasilien. Ja, ich fasse zusammen. Timo hat einen Punkt aufgeholt. Das heißt allerdings nicht, dass er in Führung gegangen ist, sondern dass jetzt Gleichstand ist. Es steht 4-4. Du behandelst es, als wäre es ein Sieg. Das freut mich, dass du so glücklich darüber bist. Aber theoretisch gesehen steht es ja jetzt wieder auf 0. Das heißt, kann alles passieren.
Ja, aber trotzdem, ich habe aufgeholt, das muss anerkannt werden.
Ja, du hast aufgeholt, weil ich so nett war und meine Prediction zu deinen Gunsten aufgegeben habe.
Nee, wieso? Ich war der Erste. Ja. Ich war der, ja, aber kann ich ja nichts dafür,
wenn du die gleichen Ideen hast. Ich hätte ja dich einknicken müssen, also nächstes Mal bleibe ich einfach standhaft, das ist mir jetzt auch egal. ich würde da an der Stelle gerne Charles Leclerc zitieren. Freundlich zu sein, wird mir jedes Mal zum Nachteil. Das ist das neue Momentum, was ich mir jetzt auch auferlegt habe. Ja, meine Freundlichkeit ist ausgedient. Sie ist ausgereizt jetzt.
Also sagst du mir jetzt den Kampf an?
Nö, ich sag nur, dass ich, wenn wir die gleiche Prediction haben, lasse ich so stehen. Also ganz einfach. Ich ziehe durch. Die vier Rennen ziehe ich das jetzt noch so durch. Ja.
Gut. Aber man muss ein bisschen gedulden für die nächsten Tipps. Erst nächste Woche dann wieder, wenn dann, weil ja kommendes Wochenende ist ja frei. Und in 14 Tagen, da werden wir dann auch nicht alleine sein. Da wird Nils Wittig da mit dabei sein. Dann werden wir mal zu dritt in diesem Podcast hier sprechen. Da freue ich mich dann auch mal ganz besonders darauf. Auch mal, ja, dass wir mal richtig diskutieren können hier. Ja. Und nicht nur uns die Bälle zu werfen, sondern dann werfen wir uns mal zu dritt die Bälle zu. Und dann gucken wir mal, welche Meinung dabei rauskommt. Hängt natürlich immer ganz von den Themen ab. Müssen wir uns noch gedulden. Nächste Woche noch das Vergnügen, wir beide alone. Aber in 14 Tagen ist dann Nils Wittig mit dabei. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf.
Ja, das wird bestimmt super. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Es war ein relativ spannender Grand Prix, es gab viel zu diskutieren und vielleicht haben wir ja nächste Woche auch noch so ein paar Dinge zu diskutieren, so Red Bull, Tsunoda. Ja, mal gucken, einfach mal hoffen, was so kommt. Ja, damit war's
das. Ja, wobei man dazu sagen muss mit Tsunoda, wenn du das schon einwirfst, die Fahrerentscheidung ist ja bis nach Abu Dhabi vertagt worden. Ne? Also diesen Tagen passiert gar nichts mehr.
Ich habe es, glaube ich, gestern... es hat sich doch wieder was geändert.
Nee, Helmut Marko hat direkt erklärt, man legt jetzt den Fokus voll auf die WM und die Fahrerpaarung gilt auch für die Racing Bulls, soll erst nach Abu Dhabi getroffen werden.
Ich habe es heute noch irgendwo gelesen. Aber gut, ist auch egal. Wenn der Doktor das sagt, dann ist das so... Okay, dann.
Du bist ein bisschen verpeilt heute. Das passt zu dem ganzen Rennwochenende dazu.
Ja, andere Neuigkeiten dann vielleicht, wer weiß. Irgendwas. Aber gut. Wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder irgendwas von uns wissen wollt oder irgendwas von uns diskutiert haben wollt, dann schickt uns doch gerne eine Mail an podcast@champ1.de oder eine WhatsApp an die 0821 207 11 357. Und damit war es auch was. Das war jetzt mein Teil. Timo.
Wobei, ein Satz noch, man wird dich ja in dieser Woche noch bei uns sehen. Denn, ja. Vielleicht einen kleinen Teaser, du warst letzte Woche wo?
Ich war in Oberhausen auf der F1 Exhibition. Die hat ja letzte Woche eröffnet. Und ja, ich bin vertreten für Champ One vor Ort gewesen. Es war mir ein Vergnügen. Danke, Timo, für diese Möglichkeit. Es war sehr schön. Ich habe auch schon Privattickets. Ich gehe nochmal. Ja, wenn ihr irgendwie aus der Umgebung Ruhrgebiet oder NRW oder von mir auch aus Berlin, wenn ihr Lust habt, euch das angucken wollt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man kann sich da gut beschäftigen. Es gibt schöne Sachen zu sehen.
Aber ich wollte von dir nur konkret wissen, in dem Beitrag, wir haben ja einen kleinen Ausschnitt schon gezeigt, wo man dich mit Christian Danner sieht. Du hast ihn getroffen.
Ja.
Kleinen Teaser, den haben wir schon gezeigt. Was erwartet man noch in dem Beitrag, der von dir kommt? Einfach mal so in schnellen Worten, auf was darf man sich darin freuen?
Ja, also es gibt interaktive Sachen, das finde ich ganz cool. Das ist immer so mein Favorite. Also es gibt einen Simulator, es gibt also so ein kleines Reflex-Startspiel. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, für die deutschen Fans, Michael Schumachers Auto aus dem Jahr 2000 ist da. Aber auch das Wrack von Grosjean ist da aus dem Crash in Bahrain im Jahr 2020. Das ist Wahnsinn, sich das anzugucken, wenn man überlegt, da hat wirklich ein Mensch drinnen gesessen. Und es ist auch Nico Hülkenbergs Trophäe aus Silverstone da. Das war mir vorher nicht bekannt, das war sehr überraschend. Aber ja, das Ding ist echt und es steht in Oberhausen im Schrank. Ja, also es gibt so viel zu sehen. Das, aber freut euch auf die interaktiven Sachen. Gibt es viel mitzunehmen, viel Geschichte, viel Technisches, also für jeden was dabei.
Also, einfach mal im Laufe der Woche bei uns die Champ1 News reingucken, da zeigen wir dann den ganzen Beitrag dann in voller Länge. Bin mal gespannt, habe die Bilder selber noch nicht gesehen, also wird dann auch ein kleines Highlight für mich. So, für heute sind wir erstmal durch an dieser Stelle. Von meiner Seite aus sage ich schon mal danke fürs Dabeisein. Das war Ausgabe Nummer 13. Am nächsten Dienstag dann steht die nächste Ausgabe bevor und von meiner Seite aus schon mal bis dahin alles gut, aber wir sind ja am, heute gibt es eine neue Folge natürlich und dann auch wieder am Donnerstag und Freitag. Und heute darf ausnahmsweise mal Chantal das letzte Wort haben. Tschüss von meiner Seite.
Ja, so, ich bin auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für das tolle Gespräch, Timo. Ich bin jetzt auch fertig. Ich wünsche euch eine gute Zeit und lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis. Champ One, der Formel 1 News Kanal.